Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Aus dem Meer von Norwegen sticht eine Inselgruppe hervor, auf der die Natur wie ein Wunderwerk wirkt. Gipfel stecken in den Wolken, Fjorde kerben die Küste und die Sommersonne geht nicht unter. Die Lofoten prassen mit kühler Exotik. Am Rande der Welt hören Sie eine Reportage von Olaf Thamers aus dem Maiheft von Geo Saison. Es liest Peter Carstens.
Es wird Nacht in Rheine. Und auch wieder nicht. Eigentlich sollte ich längst im Bett sein an meinem ersten Abend am Rand der Welt. Doch wann hat man schon mal so einen Wohnzimmerausblick? Stunde um Stunde sitze ich am Fenster meiner Fischerhütte und schaue auf das reglose Wasser einer Bucht, die von Bergen bedrängt wird. Schlanken Zuckerhüten, langgezogenen Buckeln und Gipfeln, die aussehen, als hätte jemand Alpenspitzen abgebrochen und schräg ins Meer gesteckt. Und dann dieses Häuschen. Auf Stelzen ragt es über rundgeschliffene Felsen ins Wasser, Teil einer Rohrbuhr-Siedlung, jenen rostrot gestrichenen Holzhäuschen, in denen früher zur Kabeljausaison die Fischer wohnten. Und wie es sich für den Rand der Welt gehört, nimmt es die Natur mit ihren Gesetzen nicht so genau. Die Sonne zum Beispiel geht nicht unter, jedenfalls nicht ganz. Sie verschwindet nur irgendwann diskret hinter einem Bergrücken und leuchtet von dort weiter. Ich schaue rosaroten Wolken zu und den Ringen, die sich auf dem Wasser ausbreiten, als es sachte zu nieseln beginnt. Meine lange Anreise blende ich aus, ebenso alle Pläne für den nächsten Tag. 12 Uhr, 12:30, 1. Licht und Wasser scheinen jeden Gedanken an gestern oder morgen zu schlucken. Um 2:30 überrede ich mich, in die Kissen zu steigen. Um 5:30 bin ich wieder hellwach, was zur Sommerzeit wohl niemanden verwundert auf den Lofoten. Am Abend bin ich in der Nähe von Rheine auf Moskenesøy im Süden des Archipels angelandet. Schon die rund 3-stündige Überfahrt vom Festlandhafen Bodø hat mich in Trance versetzt. Langsam habe ich den Schattenriss der Lofotenwand aus einem stillen, nur von Makrelenschwärmen gekräuselten Meer emporwachsen sehen. Mit Zacken aus schwarzem Urgestein erhebt sich diese Inselkette aus dem Polarmeer, rund 100 Kilometer vor der norwegischen Küste. Wer ihren Namen hört, denkt an die bunten Häuser, die ihre Bewohner, rund 24.000 Menschen verlieren sich auf dem Archipel, ans Wasser gebaut haben. Und an jene Romantik on the rocks, die von Einsamkeit und Natur handelt. Jetzt ist erst einmal Schluss mit Beschaulichkeit. Ich bin mit Ann-Elin Norddahl verabredet, einer Weltenbummlerin, die vor 10 Jahren die Lofoten als Basis für ihre Outdoor-Touren auserkoren hat. Für Leute, die die nordische Natur lieben, der herrlichste Ort auf Erden, sagt sie. Mir zeigt die sportliche Mitdreißigerin einen der schönsten Teile ihres großen Abenteuerspielplatzes, die Fjorde und Schären rund um Rheine. Blank, wie der Fjord in der Sonne glänzt, ist er das ideale Revier für einen Seekajak-Anfänger wie mich. Wir paddeln zunächst an der Küste entlang, wo rostrote und gelbe Rohrbuhrs, verbunden durch Holzstege und Treppen, eine eigene kleine Welt zwischen Land und Wasser bilden. Einst erbaut für Menschen, die den größten Teil ihres Lebens in Nussschalen auf dem Meer verbrachten. Winzig wirken sie vor allem, nachdem wir die erste Klippe umschifft haben und sich vor uns in einem weiten Halbrund die ganze Pracht der lofotischen Inseln und Berglandschaft eröffnet. Das Wasser am Fuß der eiszeitlich ausgeschabten Mulden und Steilhänge ist kristallklar und leuchtet über sandigen Stellen in karibischem Türkis. Fast möchte ich hineinspringen, doch ein Temperaturtest hält mich zurück. 13, 14 Grad, mehr sind das nicht, bestätigt Ann-Elin. Aber bei längerem Sonnenschein kann man im Sommer an vielen Stränden locker baden gehen. Wir paddeln das große Rund des Fjord-Amphitheaters ab, entlang an graugrünen Hängen und zerklüfteten Steintürmen, unter denen noch einzelne Schneebänder übersommern. Als wir um eine Felsnase biegen, schrecken wir einen Seeadler auf. Einige Meter weiter versucht er flatternd auf einem Baumstamm Halt zu finden. Ein ganz junges Tier, man sieht es an der Farbe des Gefieders, erklärt Ann-Elin. Je weißer, desto älter. Und desto geschickter, fügt sie mit Blick auf den verunsicherten Vogel hinzu. Ein kleines Stück trauen wir uns zwischen den Schären, Buckeln aufs offene Meer hinaus, doch dort wird die See schnell rauer. Und die Gezeitenströmungen zwischen den Inseln sind nicht ungefährlich. Also lieber zurück. An einem Holzsteg des Inselchens Sakrisøy organisiert uns Ann-Elin die besten Fischburger diesseits des Polarkreises. Zubereitet werden die Brötchen mit fangfrischem Schellfisch von Anita Gülseth, einer Frau von Mitte 50. Sie steht hinter der Theke ihrer gelb gestrichenen Imbiss-Fischladenhütte, mischt eine große Schüssel Salat an, murmelt in ihr zwischen Schulter und Ohr geklemmtes Handy und zwinkert uns zu. Bin gleich für euch da. Nicht nur die Hütte, sondern das gesamte Inselchen samt einer kleinen Fischfabrik gehört seit mehr als 100 Jahren der Familie Gülseth. Einige Stockfischexemplare aus der letzten Wintersaison stapeln sich, hart wie Bretter und dezent müffelnd, am Eingang. Daneben weitere Spezialitäten wie Möweneier und gepökeltes, geräuchertes Walfleisch. Doch für die Gülseths ist das nur ein Nebengeschäft. Viel wichtiger ist der Export des auf großen Holzgestellen im salzigen Seewind getrockneten Stockfischs. Die Fische gehen nach Italien, die Köpfe nach Nigeria, die Zungen nach Frankreich, erklärt Anita, während sie ihre Spezialknoblauchsoße über unsere Schellfischfilets gießt. Die Lofoten liegen vielleicht am Ende der Welt, aber wir haben seit Jahrhunderten globale Kontakte. Schon im Mittelalter war Stockfisch in Südeuropa begehrt, als Fastenspeise und Proviant für Seeleute und Soldaten, was sich bis heute auf den Tourismus auswirkt. Stockfischpilger, vor allem aus Italien, Portugal und Spanien, besuchen jedes Jahr auf der Suche nach den Ursprüngen ihrer Nationalspeisen die Lofoten. Nachdem ich mir die Berge vom Wasser aus angesehen habe, nehme ich mir für den nächsten Tag das Gegenprogramm vor. Das Wasser von den Bergen aus zu betrachten, genauer vom Gipfel des Rheine bringen. Was mit einigem Gekraxel verbunden ist. Auf den Alpen im Meer, wie die Lofoten oft genannt werden, sind die Anstiege kurz, aber steil. Als ich schnaufend oben ankomme, weht es wüst, aber selbst Wolkenfahnen und Windböen können dem Panoramablick nichts von seiner Anmut rauben. Rund um das Becken des Kjerkfjords sind die Gipfel so akkurat angeschrägt, als folgten sie dem beschwingten Pinselstrich eines Disney-Comic-Zeichners. Sogar an eine komfortable Sitzgelegenheit hat der kosmische Designer gedacht. Ich lasse mich in eine moosgepolsterte Mulde sinken, die Jahrmillionen der Erosion und glazialer Schürfarbeit geschaffen haben, blinzle hinab auf die Puppenstubenhäuschen von Rheine und knabbere einen Trockenfisch. Vom Wilden Westen, der Gegend um Rheine, bewege ich mich tags darauf nordostwärts, wo sich die Landschaft vorübergehend ein wenig beruhigt. Auf den Inseln West-Vågø und Gimsø gibt es neben Bergen auch Wiesen und Weiden, Heuschober und Schafherden. Ich finde das entspannend, schließlich mag man nicht ununterbrochen überwältigt werden. Eine relaxte Haltung ist hier ohnehin angesagt, vor allem an den Stränden wie Hauglandstranden oder Unstad auf West-Vågø. Hier treffen Surfer auf Schafe. Letztere lassen so entspannt ihre Beine über einen kleinen Absatz im Gelände baumeln, dass sie den Neoprengestalten in Sachen Coolness glatt den Rang ablaufen. Gegen ihr Wiederkäuen kommt ein Surfer ohnehin mit keinem Kaugummi der Welt an. Ich setze mich in den Zuckersand, komme aber nicht zur Ruhe. Immer wieder drücken mir Surfer oder Brandungskajakfahrer ihre Kameras in die Hand, damit ich sie beim Wellenstand fotografiere. Den Rest des Tages widme ich mich der alten Kulturtechnik des Spazierengehens. Von Bucht zu Bucht gibt es kleine Pfade, auf denen man Berg- und Meer-Breitwandkino genießen kann, ohne sich allzu sehr zu verausgaben. Die Nordwestküste hat noch einen weiteren Vorzug. Den ungehinderten Blick auf die Mitternachtssonne. Kein Berg blockiert hier die Sicht auf den Horizont. Und da man der Natur nicht näher kommen kann als im Zelt, campe ich am Strand von Hof auf der Insel Gimsø. Dort treffe ich, so war es lose verabredet, Ann-Elin wieder, die mir den Tipp gegeben hat. Als wir an langen Stücken unsere Fischfrikadellen ins Lagerfeuer halten, ziehen dunkle Wolken auf, die Luft wird schneidend kalt. Ann-Elin nimmt's sportlich. Ich mag diesen Wechsel vom Bikini- und Mützenwetter, schreit sie mir durch den Sturm zu. Macht rosige Wangen. Nachts prasselt der Regen auf die Planen, ich verkrieche mich in den Schlafsack. Auch der nächste Morgen zeigt sich grau und stürmisch. Immerhin krieche ich mit der Aussicht auf eine heiße Dusche auf einem nahegelegenen Campingplatz aus meinem Zelt. Doch die Münzdusche funktioniert nur mit 1-Krone-Münzen und die habe ich nicht. Schließlich wird in Norwegen jeder Schokoriegel mit Kreditkarte bezahlt. Mein ausgeglichenes Gemüt erleidet einen jähen Temperatursturz. Ann-Elin lacht über den Warmduscher und zeigt ihm, wie man sich aufwärmt. Ein Sprint über den Strand, ein Sprung in die tosenden Wellen und in kürzester Zeit steigt man mit prickelnden Gliedern aus den Fluten. Herrlich! Kein Sturm der Welt kann jetzt noch gegen die körpereigene Heizung ankommen. Mit mir und der Welt versöhnt, löffle ich Müsli. Dann geht es auf die andere Seite des Archipels zum südöstlichsten Zipfel der Nachbarinsel Austvågøy. Dort liegt, über Inselchen verteilt, das Fischerdorf Henningsfjær vor der Küste, erreichbar nur über eine Abfolge eleganter Buckelbrücken. Die Landschaft, die hier aus dem petrolblauen Meer steigt, hat durchaus Gänsehautqualität. Moosgrüne Hänge und Mulden, blanke Granitschrägen, düstere Felstürme, darüber eine Flotte aufgebauschter Wolkenschiffe. Und darunter dieses Bilderbuchdorf mit seinen alten hölzernen Rohrbuhr- und Lagerhäusern, die sich rund um das Hafenbecken formieren. Henningsfjær hatte, wie viele lofotische Orte, eine Zeit des Niedergangs hinter sich, bevor es vor 20 Jahren wiederentdeckt wurde. Als ich 1994 hierher kam, war mein heutiges Atelier ein bis zur Decke mit Gerümpel gefüllter, stinkender alter Lagerraum, erzählt Cecilie Haaland, eine der Pionierinnen des neuen Henningsfjær. Mit dem Fischfang war es bergab gegangen, viele Menschen hatten das Dorf verlassen. Heute betreibt sie mit zwei jungen Kolleginnen ein Kunsthandwerksatelier für Keramik und Glas. Vor ihren Brenn- und Schmelzöfen wärme ich mich auf. Alle drei hat die Begeisterung für die Landschaft in den hohen Norden getrieben. Damit stehen sie in bester Tradition. Neben Stockfischfans und Outdoor-Freaks gibt es nämlich noch eine dritte Menschengruppe, die sich seit jeher von den Lofoten angezogen fühlt. Künstler. Schon im 19. Jahrhundert siedelten sich Landschaftsmaler in Henningsfjær an, berauscht vom magischen Licht. Inzwischen hat sich Henningsfjær zu einem Kunststädtchen entwickelt und dabei Pinsel und Leinwand als Ausdrucksmittel weit hinter sich gelassen. Cecilie Haaland etwa ist nicht nur Keramikerin, sondern auch Fotografin. Ihre Spezialität sind zarte Porzellanscheiben, die sie mit Landschaftsmotiven belichtet. Ihre Lochkamera hat sie selbst getöpfert. In den langen Wintern habe ich Zeit, meine Sommerprojekte auszutüfteln, sagt sie. Die Vielfalt an moderner Kunst ist verblüffend. Auf etliche verlassene Gebäude in der Umgebung, aber auch im Dorf selber, haben die norwegischen Street-Art-Aktivisten Pöbel und Dolk ihre Motive gesprayt, oft gewitzte Kommentare zum Leben auf den Lofoten. In God We Trust prangt neben dem Bildnis eines Fischers in gelbem Ölzeug, der auf Knien mit einem Kabeljau, englisch Cod, im Arm zum Himmel schreit, was wohl auf den Niedergang der Fischerei anspielt. Das Bild entdeckte ich am Hinterausgang eines Restaurants am Hafen. Nur ein paar Meter weiter bringen die Tätowierer von Arctic Tattoo ihre Kunst an den Mann und die Frau. Durchtrainierte Surfer- und Climber-Körper werden dort in etwas verwandelt, was zumindest ihre Träger als lebende Kunstwerke begreifen. Und in jedem Mai bespielen Blues-, Folk- und Rockbands aus aller Welt die alten Lagerhäuser. Codstock heißt das Event unter dem Motto »Three Days of Fish and Music«. Höhepunkt der Wiederauferstehung Henningsfjærs ist der weiße Würfel der Caviar Factory. Die ehemalige Fischfabrik wurde 2006 von der einflussreichen Osloer Galeristin Wenche Hoff gekauft und renoviert. Stolz führt sie mich durch die Räume. Vorbei an etwas, das ich für eine Ansammlung alter Wikingerstühle halte und das sich als Stuhlinstallation von Ai Weiwei entpuppt. Werke von Gilbert und George, Shirin Neschert, eine ganze Parade internationaler Namen von Rang soll ich hier abnehmen. Dann führt mich Madame Hoff ins Obergeschoss zu den Fotografien des Norwegers Rune Johansen. Auch sehr schön, doch erst an einer Stelle des Raumes bleibe ich gebannt stehen. Dort, wo die Architekten ein großes Fenster zum Fjord in die Fassade gebrochen haben, mit Blick über Himmel, Wasser und Berge.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.